Also vielleicht gleich am Anfang dieser Folge muss man mal sagen, ich habe das gemacht, wovon ich schon immer geträumt habe. Ich habe Thomas Wagner einfach mal in eine kleine Dose gesteckt, sodass ich ihn immer überall hin mitnehmen kann. Und einfach wie Genie in a Bottle kann ich ihn rausholen und kann dann einfach letztendlich immer dann, wenn ich über Fußball sprechen will, kann ich ihn ansteuern. Und das ist wirklich perfekt. Er klingt natürlich dann etwas anders. Und das werden wir gleich aufklären. Es ist so, dass Thomas Wagner unterwegs ist zu seiner Affäre, zur Glanzparade und mich im Stich lässt. Das ist jetzt natürlich dann die Quittung, die er gekriegt hat, dass Teile des Equipments leider zerschmettert worden sind auf dem Flug dahin. Recht so. Mal gucken, ob die Kamera vielleicht heute Abend auch nicht so richtig funktioniert. Recht so. Die Kammerpeitsche soll er dann auch kriegen. Und muss aber ganz ehrlich, bevor wir anfangen, lieber Thomas, und bevor du nämlich genau deshalb auch so klingst wie in einer kleinen Glasflasche, Kleisflasche wollte ich schon fast sagen, muss ich dir aber auch sagen, das wird dich freuen, dass du zwar meine Fußball-Genie in a Bottle bist, aber dass ich für die nächsten 2 Jahre noch an deiner Seite sein werde und in diesem Bundespodcast stattfinden werde. Hab den Vertrag verlängert mit meinem Berater. Und du müsstest dich jetzt eigentlich freuen und jubeln, auch wenn du in dieser kleinen, schönen Schatulle steckst.
Mann, wie viele Sachen da auf einmal. Lieber Mike, ich habe das Equipment beschädigt. Weißt du, wie ich mich gerade fühle? Also, wenn ich irgendwie erwischt wurde bei der Affäre, habe irgendwie die Hose liegen lassen und sitze jetzt einfach hier mit der Unterhose einfach nur. Ne? So, habe mich ausgesperrt ja. noch und alle gucken ja. mich an. So hört sich's wahrscheinlich auch jetzt für dich an, ne?
Absolut, so klingt das und für die Leute da draußen auch.
Ja, also ich bin bei meinem Pfister Nöllchen, trotzdem bist du meine Frau, wir bleiben für 2 Jahre zusammen. Ich habe ja vorgelegt mit dem Vertrag, ich Rudi, du bleibst, wichtig, wir werden Weltmeister, wir werden vorher Europameister und die Bayern kriegen uns einfach nicht so schnell, ne? Jetzt haben wir den nämlich mal. Was für eine Genugtuung, ey. Die haben mich rausgeschmissen, die haben dich rausgeschmissen, dann wollten sie dich zurückhaben und jetzt bleiben wir einfach zusammen. Edgy Badge, ne?
Ja, so sieht's mal aus und einfach, weil wir es können. Und wer seine Unterhose virtuell bei Wolf Fuß in der Garderobe lässt, sich dann ertappt fühlt und die Hälfte des Equipments zerschmettert hat, einfach nur, weil er es kann, dann braucht's vor allen Dingen, gerade bei Unterhosen, immer unbedingt eins, nämlich
Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner.
Mann, das ist der Mann von Welt, der mit einer wunderschönen Uhr übrigens am Handgelenk, wie ich gerade sehe, in München gelandet ist, mit Teilen des Equipments, das es eben nicht mehr gibt, leider. Das liegt wahrscheinlich daran, dass irgendjemand seinen Schau-Schau auch mitgenommen hat und der unten im Laderaum alles demoliert hat.
Wahnsinn.
Vor allen Dingen das Audio-Face. Aber gut, da müsst ihr jetzt einmal durch. Wir müssen auch durch beziehungsweise dieselbe Welt, durch die auch Max Eberl muss, weil Max Eberl feststellt, dass er nicht alles das haben kann, was er gerne haben möchte. Zumindest nicht, wenn es um den Trainer geht. Aber es soll ja sehr schnell bald ein neuer Trainer vorgestellt werden. Bevor das aber passiert, haben wir hier eine Top-Eilmeldung, während wir produzieren, aus Dortmund bekommen. Und da ist ein alter Bekannter plötzlich oder wird Nachfolger von Aki Watzke, den man nicht so richtig auf dem Zettel hatte. Oder Lars Wagner, wie siehst du es?
Ja, wir hatten ja schon lange festgestellt, dass es zwischen Aki Watzke, der Sebastian Kehl einfach damals mal eingestellt hat, und ihm selbst, dass es da nicht so ganz matcht im Moment. Wir haben ja schon im Sommer festgehalten, dass Kehl andere Spieler einkaufen wollte. Und es wundert uns nicht, das haben wir letzte Woche schon prognostiziert, dass Sebastian Kehl eben nicht der Nachfolger von Aki Watzke wird. Es ist jetzt auch übrigens die Frage, was macht Kehl jetzt? Er bleibt auf seinem Job als Sportdirektor, den hat Michael Zorc jahrelang sehr erfolgreich ausgeübt. Aber wie beschädigt bist du? Und dass es jetzt Lars Ricken wird, das ist auf den ersten Blick für mich schon überraschend. Ich hatte den Namen nicht gehört. Aber man muss schon sagen, er arbeitet hervorragend im Jugendbereich. Er hat die zweite Mannschaft in der dritten Liga etabliert, hinter der Spitzengruppe. Im Jugendbereich hat Borussia Dortmund gefühlt Leverkusen und Schalke und dem FC und Mönchengladbach ein bisschen den Rang komplett abgelaufen. Also ein Ur-Borusse, der auch immer nur für die Borussia gespielt hat. Mislintat kommt zurück. Ricken und Mislintat, das funktioniert sehr gut. Und jetzt ist man, glaube ich, gar nicht so schlecht aufgestellt. Auf den zweiten Blick macht das schon Sinn aus Watzke. Und für mich ist die große Frage, wie geht Sebastian Kehl damit um? Bleibt er Teamarbeiter? Findet er seinen Platz dort? Sicherlich nicht einfach. Aber wenn Watzke schon sagt, ich möchte Kehl nicht da haben, dann ist Ricken, glaube ich, keine schlechte Lösung.
Bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt, vor allem mit Sebastian Kehl. Das finde ich sehr interessant, ob er sich das alles gibt. Erstmal kriegt er dann den Minzlin-Part irgendwie um die Ecke noch davor gesetzt, in Anführungsstrichen. Dann ein Lars Ricken als Nachfolger von Watzke. Puh, da ist, da kannst du eigentlich fast nur gehen. Max Eberl ist gerade erst gekommen bei den Bayern, ist noch nicht so richtig 100% Bayern. Zumindest merkt er aber gerade, dass es augenscheinlich so ist, dass er nicht jeden Trainer bekommen kann, den er gerne hätte. Und so ist es zu erklären, dass Julian Nagelsmann nicht erneut Bayern-Trainer wird. Und jetzt sitzt man so ein bisschen in der Falle. Und alle fragen sich, A, ist das die richtige Entscheidung gewesen von Julian Nagelsmann? B, wer kommt jetzt als Bayern-Trainer? Aber auch da wirst du bestimmt als Wagner in der Bottle eine Antwort haben.
Boah, nee, also da muss ich ganz ehrlich sagen, also erstmal wollen wir mal Borussia Dortmund und auch die Bayern loben für ein verdientes Weiterkommen beider in der Champions League. Die Bayern haben Arsenal, würde ich schon sagen, mit einer sehr konzentrierten Leistung geschlagen. Ich habe nicht ganz verstanden, was Sami Khedira nachher auf irgendwie die Experten eingetroschen hat. Denn was Joshua Kimmich spielt, seit er Rechtsverteidiger ist, das spricht doch eher für das, was alle kritisiert haben. Alle haben gesagt, Kimmich ist im defensiven Mittelfeld keine Weltklasse. Als rechter Verteidiger ist er Weltklasse. Hat jetzt sogar das Tor erzielt. Seine Standards bleiben nach wie vor für mich ein Rätsel, warum er die schießt. Aber ich finde auch, das spricht für Joshua Kimmich, wie er mit dieser Rolle jetzt umgeht. Und deshalb herzlichen Glückwunsch und völlig verdient die Bayern im Halbfinale. Wie auch Borussia Dortmund, die ein 2:2 dann nochmal gedreht haben. Das gegen Atletico, gegen diese Kampf-Defensivmaschine. Das war schon beeindruckend. Die Atmosphäre war so großartig im Stadion wie in dieser legendären Europapokalsaison 2012, 2013. Ja, und zu deiner Frage, wer jetzt Trainer bei den Bayern wird. Also es ist wirklich ein Paradigmenwechsel, den wir hier erkennen. Denn der erste Trainer, den die Bayern einfach anrufen, Xabi Alonso, der kommt eben nicht. Der zweite, den sie anrufen, Julian Nagelsmann, der kommt auch nicht. Weil Julian Nagelsmann vielleicht schon gemerkt hat, es gibt im Verein immer noch ein paar Vorbehalte und die kommen ja auch nicht von ungefähr. Also wenn ich heute manche Berichte lese, dann hat man das Gefühl, dass Julian Nagelsmann ein Spiel vorm Triple entlassen wurde. Das stimmt ja so nicht. Dass Julian Nagelsmann ein Top-Fachmann ist, da gibt es auch keine Zweifel drüber. Aber es hat bei den Bayern halt aus mehreren Gründen nicht gematcht. Und jetzt hört man ja, dass Rummenigge und auch der Pater vom Tegernsee, der zwar gesagt hat, das ist damals alles ein bisschen blöd gelaufen, den Daumen eben doch nicht ganz nach oben gemacht haben, sondern einfach so schräg. Das Problem für Max Eberl ist, jetzt ist auch dieser Deal geplatzt und trotzdem ist aus dem Sack raus, dass sie mit Nagelsmann gesprochen haben. Davon profitiert eigentlich nur Julian Nagelsmann, für den die Bayern natürlich schon auch irgendwo eine offene Wunde sind. Ich glaube aber auch, dass Julian Nagelsmann ein bisschen Angst hat, dass Tuchel jetzt die Champions League gewinnt, dann den Verein verlässt und dann ist die Aufgabe ja noch umso schwerer. Das heißt, im Moment muss Max Eberl überlegen, wen holt er, dass sie kein Profil entwickelt haben, ob es De Zerbi sein soll, ob es Zidane sein soll, ob es Rangnick sein soll, was ich mir gar nicht vorstellen kann von der Art und Weise, wie er spielt. Und Rangnick lässt sich sicherlich von keinem reinreden. Das ist die erste Frage. Und jetzt kommt es wahrscheinlich dann irgendwann zur lustigen Konstellation, dass sie vielleicht sagen, Thomas, könntest du dir denn dann vorstellen, doch weiterzumachen, Thomas Tuchel? Es bleibt schwierig. Und wie gesagt, ich frage mich immer, wo ist das Anforderungsprofil für den neuen Trainer für die Bayern?
Das ist die große Frage. Also wer heiß gehandelt wird inzwischen, Zidane ist wohl einfach auch schon wieder ums Eck, ist Unai Emery als Tuchel-Nachfolger von Aston Villa. Was kann man davon halten? Ist das vielleicht dann doch noch irgendwie die, zumindest im Telefonbuch von Max Eberl, die Nummer 5 wenigstens, die man dann irgendwie zieht? Das wäre ja aber auch ganz schön bitter.
Ja gut, Unai Emery macht einen riesen Job bei Aston Villa, das muss man festhalten. Er hat die Europa League mehrmals mit Sevilla gewonnen. Er ist einfach ein totaler Fachmann. Gerade aber sagen viele, in dem Bereich für Clubs der Reihe 1B zum Beispiel. Ja. Ne? Er war bei Paris. Da hat es jetzt nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Er ist jemand, ich habe es jetzt gerade für mich auch nochmal aufgerufen, also als Spieler war er so, ja, leidlich erfolgreich. Und als Trainer hat er halt gearbeitet. in Valencia, da hat er sich einen ganz guten Namen gemacht. In Sevilla, wie gesagt, zweimal die Europa League gewonnen. Er hat die Europa League mit Villarreal gewonnen, aber er hat mit Arsenal das Finale verloren. Er ist mit Arsenal nicht in die Champions League gekommen. Und er, bei Paris Saint-Germain war er unter anderem dabei. Du erinnerst dich vielleicht an dieses sagenhafte 1:6, was es damals in Barcelona gab, wo sie nach einem 4:0-Hinspielsieg ausgeschieden sind. Also es gibt sehr viele, die sagen, er ist ein Mann, er kann eine Mannschaft entwickeln, die ein gutes Potenzial hat, nach ganz oben zu kommen, aber kann eine Mannschaft, und das sind die Bayern ja unzweifelhaft, aus dem obersten Regal, kann er die führen? Das ist die Frage. Sprachdistanz, Deutsch kann er glaube ich nicht, aber Englisch spricht er gut, wäre dann nicht so da. Aber die Frage, die man sich dann natürlich stellen darf, dass Unai Emery ein Trainer, ein Tüftler ist, der Mannschaften und Talente entwickeln kann, das ist ja schon lange bekannt. Warum steht der dann, wenn ich das möchte, nicht ganz oben? Man wollte das mit Nagelsmann ja auch, der Spieler entwickeln kann. Oder ist es jetzt wirklich so, dass die Bayern ihre Nummer 5, wie du gerade sagst, oder 6 aus dem Notizbuch holen möchten, müssten? Aber klar ist, dass Unai Emery schon definitiv ein guter Trainer ist. Ob er so in diesen Bayern-Kosmos passt, das weiß ich nicht. Aber in den Bayern-Kosmos hat ja selbst der gemütliche Bier- und Essensliebhaber Carlo Ancelotti nicht gepasst, der überall Erfolg hatte, nur nicht bei den Bayern.
Also wilde Kleist-Theorie. Es wird eine Übergangslösung geben und die wird entweder besetzt von Lucien Favre oder Hansi Flick, um dann in der darauffolgenden Saison endlich Xabi Alonso zu verpflichten.
Ja, die Übergangslösung, das hört man auch, dass es da eine Möglichkeit gibt, das stimmt. Und ich glaube auch, dass man Xabi Alonso noch nicht ganz abgeschrieben hat. Wobei der vielleicht dann in dem Alter oder dann nach einem Jahr auch auf Carlo Ancelottis Posten spekuliert bei Real Madrid. Weil da wird sich Real jetzt dann auch, glaube ich, für die übernächste Saison anders aufstellen. Lucien Favre wegen Max Eberl. Aber du weißt, ich liebe Lucien Favre. Und ich finde, dass er auch teilweise zu schlecht gesehen wird. Aber der wollte bei Gladbach schon viermal hinwerfen, obwohl da ihm alle den Rücken freigehalten haben. Also wenn der einmal mit Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Heiner und Dresen am Tisch sitzt und da werden die schweren Weine gereicht, ich glaube, dann läuft der am nächsten Tag auch zu Fuß weg. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Hansi Flick wäre so eine Folklore-Lösung, der kennt alles da, ja. Aber ich glaube, da fehlen die Bayern-Verantwortlichen auch die... fehlt da auch die Fantasie oder beziehungsweise fehlt das allerletzte Zutrauen. Ich denke auf jeden Fall, was wir sagen können, egal wer jetzt kommt, er ist auf jeden Fall, und das weiß er dann auch, die dritte Wahl. Ob das so ein guter Start in München ist, das weiß ich nicht. Ich denke, die Bayern werden personell versuchen, zurückzuschlagen. Aber ich glaube, so leicht, wie es früher war, okay, Leverkusen ist jetzt lästig geworden, komm, die kaufen wir mal leer, am besten mit dem Trainer, so leicht ist es halt nicht mehr. Das ist die veränderte Realität für die Bayern im Moment.
Und das ist tatsächlich genauso, dass ich auch glaube, dass die Chance, dass Tuchel dann doch nochmal verlängert, ich glaube, das ist dann wirklich einfach auch passiert. Da wird er unglaubwürdig, da wird der FC Bayern unglaubwürdig, das können wir, glaube ich, ausschließen. Aber.
Weißt du, was lustig wäre? Die Bayern schlagen jetzt im Halbfinale Real. Ja. Tuchel sagt, ich mache weiter, verlieren dann aber das Endspiel gegen Borussia Dortmund und haben dann einen Trainer, der dann auch sauer ist und beschädigt. Dann würde natürlich im ganzen Verein wäre Katzenjammer groß. Und dann gehst du mit einem Trainer, auf den alle keinen Bock mehr haben und der Trainer hat keinen Bock mehr auf den Club, gehst in die nächste Saison. Naja, aber das wollen wir jetzt, wir wollen es jetzt auch nicht zu schwarz malen. Ich glaube nicht, dass Tuchel weitermacht. Dafür hat er auch seinen Stolz. Aber er zeigt schon, gerade auch in den internationalen Spielen, das darf man auch mal sagen, das war gegen Arsenal, das war mal eine klasse Coachleistung auch, weil man hat ihm ja schon vielerorts abgesprochen, dass er ein klasse Trainer ist.
Guck mal, also das heißt ja, weil Max Eberl gesagt hat, dass das jetzt sehr zeitnah passieren wird, dass man einen neuen Trainer announced. Vielleicht kommt er ja wie Kai aus der Kiste oder wie du aus der Bottle ganz anders um die Ecke und es passiert eine Überraschung, mit der niemand mehr gerechnet hat. Und Max Eberl ist der große Gewinner als erste wichtige Entscheidung, die er zu treffen hatte. Und es ist doch noch Jürgen Klopp oder es ist Pep Guardiola oder es ist irgendjemand, den man plötzlich überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Aber
nein, Jürgen Klopp nicht, Pep Guardiola, nein.
Gut, dann müssen wir uns
Klopp doch mit... übrigens nie zu den Bayern, nein.
Gut, dann werden wir uns in ein paar Tagen widersprechen, spätestens nächste Woche. Und werden beide große Augen machen und werden beide sagen... Guck mal, das haben wir nicht auf dem Zettel gehabt. Hätten wir Bayer Leverkusen auf dem Zettel gehabt als Meisterschaftskandidat? Wahrscheinlich nicht. Hätten wir Bayer Leverkusen auf dem Zettel gehabt, wenn es darum geht, auch weiter nicht verlieren zu können? Wahrscheinlich nicht. Und hätten wir Bayer Leverkusen auf dem Zettel gehabt, mit der Möglichkeit, noch 3 Wettbewerbe zu gewinnen. Wahrscheinlich sowieso schon gar nicht, aber es ist alles anders gekommen. Und auch in der Bundesliga, im letzten Spieltag, haben sie noch auf den letzten Metern ein 1-1 hingekriegt. Das heißt, sie können einfach nicht mehr verlieren. Es ist vorbei. Es ist die einzige Mannschaft auf der ganzen Welt, die nicht verlieren kann. Traum.
Wahnsinn, jetzt hat gerade mein Telefon hier geklingelt und das ist dann, kennst du das? Mich haben, glaube ich, in den letzten Wochen hat mich nicht ein Mensch angerufen. Jetzt haben mich hier während der Aufzeichnung schon 2 direkt angerufen und dann höre ich dich gerade in dem Moment, das Ende nicht von dir. Es ist, wie gesagt, heute, es sieht aus, als wenn ich immer noch in der Unterhose im Garten stehe und einfach nur da reinspreche in dieses Handy, holt mich hier bitte einer ab, ich habe noch nicht mal meine Unterhose an.
Das liegt einfach daran, dass du wahrscheinlich zu Xavi Alonso eine Standleitung hast und ich gesagt habe, einfach nur, um es nochmal zusammenzufassen, sie können nicht verlieren.
Ja, das habe ich habe das Ende dann noch gehört. Ich glaube sogar, dass du einmal am Anfang Bayern München gesagt hast und nicht Bayer-Leverkusen.
Bayern-Leverkusen, habe ich gesagt, aber das ist ein Freudscher gewesen, ein Bayern-Leverkusen.
Ja, wie haben Sie es letzte Mal gesagt? Die spanische Gazette, glaube ich, ein Buchstabe, der die Geschichte in Deutschland verändert, also Bayer und Bayern. Ja, Bayer-Leverkusen finde ich mit der schwierigsten Woche der Saison, weil du bist Meister geworden, da fällt auf jeden Fall was von dir ab. So sind sie übrigens auch in der ersten halben Stunde unter der Woche in London bei West Ham rumgelaufen. Darauf haben sie aber auch reagiert. Und jetzt in Dortmund, dann kriegst du spät das Tor. Dortmund wollte das mit aller Macht verhindern. Und dann macht Stanisic das Tor. Es ist unglaublich. Es ist der 12. Treffer in der Nachspielzeit. Die Mentalität dieser Mannschaft ist unglaublich. Den Fußball, den sie spielen, der ist unglaublich. Sie haben diesen großen Traum, das große Ziel, ungeschlagen durch die Bundesliga zu kommen und am besten noch das Triple zu gewinnen. Und am besten ungeschlagen das Triple zu gewinnen. Und es sind noch 8 Spiele, Max. Und ich glaube, man muss ihnen das zutrauen, den Leverkusenern. Sie haben jetzt noch in der Bundesliga Stuttgart und Frankfurt. Das ist nicht ganz so einfach. Die Roma macht einen guten Eindruck unter De Rossi. Aber für mich ist Leverkusen momentan in der Verfassung die beste Mannschaft Europas.
Eieiei. Wer hätte das gedacht, dass wir über Bayer Leverkusen allen Ernstes an diesem 22. April 24 Sommer sprechen würden? Aber Chapeau. Wir gucken mal so ein bisschen in die Mitte, würde ich sagen, der Fußball-Bundesliga. Und gab es ein Topspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Augsburg. Und da haben wir gesagt, das ist schon ein kleines Endspiel im Direktvergleich oder im Fight um die internationalen Plätze. Und augenscheinlich ist es so, dass Eintracht Frankfurt da ein bisschen die Nase vorn hat. Wie hast du das Spiel gesehen?
Ich habe das Spiel gesehen in der ersten Hälfte schlecht. Es gab Pfiffe. Es ist eine große Unzufriedenheit zu verspüren mit und rund um Dino Topmöller. Sie haben es in der zweiten Halbzeit mit einer beeindruckenden Leistung gedreht. Da war dann auch wieder diese Energie zwischen Feld und Fans zu spüren, die in den letzten Wochen auch ein bisschen abgenommen hat. Übrigens, ich weiß nicht, ob du es weißt, wir haben ja jetzt, glaube ich, zu 87% den 5. Champions-League-Platz klar. Also das heißt, die ersten 4 gehen in die Champions League, Borussia Dortmund gewinnt als 5. die Königsklasse, dann kommt auch der 6. mit rein, das wäre Eintracht Frankfurt, das wäre eine üppige Belohnung für eine höchst durchschnittliche Saison. Augsburg und Freiburg gehen in die Europa League, wenn Leverkusen den Pokal gewinnt und Hoffenheim spielt in der Conference League. Da wäre die halbe Bundesliga wäre dann in Europa vertreten. Das ist ein realistisches Szenario. Und zu Eintracht Frankfurt, ich glaube Platz 6 muss es aber auch sein. Das muss es sein von den Ansprüchen, also der VfB Stuttgart, dass die dir so weit weglaufen. Ich glaube, da ist keiner begeistert davon. Umbruch kann man auch irgendwann nicht mehr hören. Talentierte Spieler. Ich mag Dino Topmöller als Typ. Ich weiß immer noch nicht so genau, das habe ich hier schon mal gesagt, wofür die Eintracht steht. Es ist weder dieser Büffelherde-Überfallfußball, noch ist es Kombinationsfußball. Es sind viele Talente. Wir haben auch darüber gesprochen, dass du langsam mal wieder Identifikationsfiguren brauchst. Diese zweite Hälfte könnte jetzt dafür sorgen, Frankfurt hat ein schweres Restprogramm, dass sie zumindest Platz 6 erhalten. Das ist aber, wie gesagt, für mich auch das Minimalziel.
Ja, und das ist auch für Kevin Trapp wichtig. Also der bestaussehendste Mann im deutschen Fußball neben dir.
Nein, hör mal auf. Also wir machen hier irgendwann mal einen Vlog. Also wenn ich dich da gerade schon wieder sehe, wie du vom Joggen kommst, ist eine Unverschämtheit. Du heißt ja auch bei vielen, die mir schreiben, nur noch der schöne Mike. Puh,
Oh ja, ich habe da, hast du das gesehen? Da gibt es ja schon einen Austausch bei dir bei Instagram. Da werde ich ja angesprochen als der schöne Mike.
Nein, es war aber andersrum. In Bergamo wurde ich einmal gelobt vom Style. Und jetzt hätte ich den schönen Mike als Stilikone abgelöst und hast du direkt wieder zurückgefeuert. Das willst du denn auch wieder nicht.
Das wird nie passieren, habe ich geschrieben. Ja. Das wird nie passieren. Ja, ja. Also man muss ja irgendwie auch in den sozialen Netzwerken einfach auch noch so ein bisschen... Obwohl, du, Kevin Trapp macht das auch ganz gut mit den sozialen Netzwerken. Ist dir das mal aufgefallen? Der ist ja wirklich omnipräsent und er macht das selber. Ich weiß gar nicht, wie er das macht. Aber so sehen einfach viele, viele Damen und Herren, die Kevin Trapp mögen, hoffentlich Kevin Trapp auch.
Sehr gut, sehr smart.
Sehr gut, sehr smart.
Abstiegskampf.
Gut. Abstiegskampf. Gut. Da, glaube ich, sind sehr viele Fragen auf dem Weg und da sind auch sehr viele Geschichten auf dem Weg, sowohl was den Abstieg angeht, aber auch was den wahrscheinlichen Nicht-Aufstieg angeht. Also es gibt so ein paar Vereine, die in unserer Seele wohnen, wo es schmerzt, wo es wehtut, wo wir im Grunde genommen, wo ich schon wieder eine Halspastille hier nehmen könnte, weil ich so viel gar nicht schreien könnte, wie ich lutschen kann. Auch ein schöner Satz, ich kann gar nicht so viel schreien, wie ich lutschen kann. Gut, aber das ist dann immer, muss man auch können, solche Sätze. Ja. Also, dafür braucht es auch Eier. Naja, andere Sache, aber Abstiegskampf pur. Wir haben jetzt die Situation, wer hätte das gedacht? Und da ist ja der Seher aus München momentan mit dem kleinen Besteck doch sehr, sehr, sehr clever gewesen und hat gesagt, na, warten wir mal ab, das ist ja einige Episoden her, ob der VfL Bochum nicht doch noch ganz hinten reinrutscht. Naja, ganz hinten reingerutscht sind sie jetzt nicht. Aber sie sind auf Platz 16, Relegationsplatz. Mainz steht über dem Strich. Chapeau mit einem 1:1 Kampfspiel gegen den SC Freiburg. Dann haben wir Darmstadt 98, die sich einfach so positiv wie möglich, sagt Lieberknecht, aus der Bundesliga verabschieden wollen und einen ersten FC Köln, der Angsthasenfußball spielt und jetzt sich mindestens einmal schütteln muss, wenn nicht zwei oder dreimal. Aber da können wir gleich mal insgesamt mal reingehen, was da los ist. Und dann haben wir noch in Union Berlin auf Platz 14 mit 29 Punkten, die einfach auch nur noch ein bisschen zappeln und schon sind sie eventuell auch mit im Strudel. Also soweit ist der Strudel auch nicht mehr weg von den Eisernen. Wie siehst du nach deiner aktuellen Einordnung, muss man sagen, nun die gesamte Situation, lieber Thomas?
Ich bin ja kein guter Tipper, wie man weiß, aber so ein paar langfristige Dinge, die kriege ich dann schon einigermaßen hin, glaube ich. Ja, Bochum habe ich damals gesagt, nach dem Bayern-Sieg, als ich die beiden Spiele danach gesehen habe, habe ich gedacht, nicht, dass sie diesen Bayern-Sieg zu hoch hängen und den Fokus verlieren, weil Bochum ist immer dann stark, wenn sie 100% und mehr abrufen. Nur so können sie eigentlich auch in der Bundesliga bestehen. Und ich hatte gesagt, 32 Punkte reichen zur direkten Rettung. Ich denke, das passt auch weiterhin so. Deshalb Glückwunsch an Heidenheim und Bremen, die sind durch. Gladbach braucht vielleicht noch einen, haben aber auch ein gutes Torverhältnis. Das glaube ich jetzt auch nicht, wobei man sich da fragen darf, zum wievielten Male die jetzt überhaupt, ich glaube, die haben 27 Punkte nach Führung verloren. Das ist Wahnsinn. Holst ein 1-3 in Hoffenheim auf und kriegst dann noch einen rein. Union Berlin könnte ein ähnliches Phänomen wie Bochum sein mit diesem Zwischenspruch. Damals 7 Punkte aus 3 Spielen, hat man gedacht, das ist schon durch. Die spielen dieses Jahr auch echt keinen schönen Fußball. Haben sie, werden jetzt manche sagen, auch die letzten Jahre nicht gespielt, aber war unfassbar erfolgreich. Ich glaube dennoch beim Blick aufs Restprogramm, den einen Sieg werden sie noch einfahren, den sie brauchen. Wolfsburg, da hat Hasenhüttl
in Wolfsburg, hat er ganz gut geliefert, würde ich sagen.
Es hat schon wieder geklingelt. Ich verstehe das nicht. Ich habe denjenigen, der jetzt geklingelt hat, schon das zweite Mal weggedrückt. Also dann ist ja auch immer die Frage, wo man da nochmal anruft. Okay.
Ja.
Egal. Da hat Hasenhüttl nur auf Kämpfer gesetzt und hat die Stars auf die Bank gesetzt. Also das heißt, sie werden sich auch retten. Und dann haben wir halt Mainz mit einer unfassbaren Körpersprache, finde ich. Ich weiß nicht, wie du es siehst, jetzt auch den Punkt in Freiburg geholt. Das ist Wahnsinn, wie gut die Gesundheit, du hast dich gerade ausgemutet, aber ich sehe, wie du hust, weil du kannst gar nicht so viel lutschen, wie du husten möchtest.
Richtig.
Mainz ist Wahnsinn. Der Trainer hat alle angezündet, die gefühlt laufen die in jedes Spiel. Wir müssen dieses Spiel gewinnen. Da kann man doch mal ein 1-8 bei den Bayern kriegen. Aber in der momentanen Phase, denke ich, wird sich Mainz direkt retten. Und dann geht's eigentlich Bochum, glaube ich, ist für den Zweitligisten die beste Wahl. Nicht so stark wie Stuttgart letztes Jahr. Ja, und zum FC muss man sagen, es war am Samstag ein Offenbarungseid spielerisch. Ich denke, der Buchtitel Angst fressend Seelen auf der passt. Man kann natürlich mit Recht sagen, warum zu Hause, warum gegen Darmstadt und warum nach diesem Erweckungserlebnis der Nachspielzeit gegen Bochum nicht mehr. Außer Chabot und Hübers und Schwäbe habe ich nur Angst gesehen. Ich habe keine spielerischen Ideen gesehen. Ich habe eine zweitklassige Offensivleistung gesehen. Und man muss sagen, am Ende sind so viele Parameter in diesem Jahr beim 1. FC Köln zweitklassig, dass der Abstieg folgerichtig wäre.
Puh. Oi, oi, oi. Da kommt die Polizei und nimmt Thomas Wagner mit. Und das ist auch richtig so, weil...
Das ist die Geißbock-Polizei.
Die Geißbock-Polizei, genau. Richtig so. Ja, um ehrlich zu sein, ich hätte niemals im Leben geglaubt, dass Bochum nun dort steht, wo es steht. Ich hätte niemals geglaubt vor der Saison, dass Union Berlin dort steht, wo sie stehen. Und noch weniger hätte ich gedacht, dass der 1. FC Köln dort steht, wo er steht. Aber hol uns doch vielleicht, du hast ein legendäres Interview mit Marc Uth gemacht. Du warst ja vor Ort im Stadion, das überall zitiert wird und wo auch so ein paar Sätze gefallen sind, die mich dann aber auch wiederum geärgert haben, weil er aber auch irgendwo auch recht hat. Denn er sagt, wenn du in Mainz so spielst, wie wir heute gespielt haben, dann kriegst du 4 Stück. Das ist das eine. Das andere ist, dass er dir auch gesagt hat, dass wenn du natürlich so voller Angst Fußball spielst und schon Angst hast, den nächsten Pass zu spielen, aber auch nur einen Pass, der einfach total ungefährlich ist, da schon irgendwie ins Schwitzen kommst, dann wird es wahrscheinlich auch nichts mit der Bundesliga. Ist das eine Mannschaft, die Bundesliga tauglich ist, oder ist das eine Mannschaft, wo du jetzt sagen würdest, nachdem du sie gesehen hast, nachdem du Teile auch interviewt hast, du hast ja auch Christian Keller interviewt, ist da irgendjemand außer Chabot in dieser Mannschaft, der seine Form hält? Selbst Schwäbe, finde ich, ist nicht mehr in der Form, in der er war. Gibt es jemanden, der noch in der Form ist, da alles mitreißen zu können? Und B, gibt es irgendwo jemanden, der die so mitreißen kann, dass er sagt, so komm, ist doch alles jetzt scheißegal, jetzt können wir einfach nochmal genießen, 4 Spiele, alles geben. Und wo ist der positive Spirit? Gibt es den überhaupt?
Ja, was will man jetzt genießen in so einer Situation? Du kannst maximal mit dieser Scheißegal-Einstellung, wie es der Kollege Timo Schulz gesagt hat, kann man vielleicht noch was reißen. Ich muss sagen, es gibt ja immer wieder die Gesundbeter auch rund um den 1. FC Köln, die jetzt noch erzählen, ja, wir schlagen jetzt Mainz und so. Natürlich ist es ein Spiel, du kannst auch in Mainz gewinnen, aber du musst ja dann auch gegen Freiburg und gegen Union Berlin gewinnen. Und ich glaube, wir können mal festhalten, dass rund um den Verein halt, wie gesagt, was ich sage, vieles zweitklassig ist. Ich glaube, dass man in der Führungsetage komplett unterschätzt hat, wie schwierig die Saison sein kann. Man hat sich von 2 guten Saisons unter Steffen Baumgart vielleicht auch ein bisschen blenden lassen. Man war nicht darauf eingestellt, dass eine Mannschaft wie Heidenheim zum Beispiel einfach einen ganz anderen Spielstil spielt. Das habe ich übrigens auch schon hier gesagt, dass Heidenheim nicht absteigt. Das habe ich schon am ersten Spieltag gesagt. Man hat im Sturm auch Verletzungspech gehabt mit Selke, mit Uth und Waldschmidt. Aber dass ein Waldschmidt häufig verletzt ist und auch ein Selke, das wusste man. Auch dass Marc Uth über 30 jetzt auch körperliche Probleme hat. Man hat ein schweres finanzielles Erbe von Alexander Werle übernommen. Trotzdem muss man auch sagen, Christian Keller hat immer gesagt, der Kader ist Bundesliga-tauglich. Er ist meiner Meinung nach nicht Bundesliga-tauglich. Da muss schon viel zusammenkommen in so einer Situation. Also klar, wenn du in den ersten Spielen ein bisschen Glück hast, am ersten Spieltag in Dortmund waren sie die bessere Mannschaft, dann kommst du ganz anders in der Saison rein. Aber das spiegelt gerade im Moment das wider, was die Mannschaft offensiv zu bieten hat. Das ist mit Darmstadt die größte Harmlosigkeit. Und Christian Keller hat, glaube ich, auch ein bisschen die Wucht eines Traditionsvereins unterschätzt. In Regensburg hat er gute Arbeit geleistet, aber eben bei allem Respekt vor Regensburg beim Jahn. Da hast du ein ganz anderes Zeitungsaufkommen. Es ist nicht der Druck der Altinternationalen da, nicht der Druck der Fans. Das ist was anderes. Jetzt hat er die Mannschaft angezählt vor Wochen, dann hat er sie wieder in den Arm genommen, jetzt hat er sie wieder angezählt. Und auch Timo Schulz, ich mag ihn, ich finde, er hat auch eine gute Defensivstruktur reingebracht, aber so all-in ist das auch nicht. Also kannst du mit so einer Attitüde, mit allem, wie es da gerade im Moment ist, steuerst du auf die Zweitklassigkeit zu. Und ich glaube, niemand würde bestreiten, wenn es diesen Abstieg jetzt gibt, dass er dann auch verdient wäre. Und ich habe auch viele FC-Fans getroffen, die einfach total desillusioniert waren und einfach sagen, der Verein kommt aus diesem Hamsterrad nicht mehr raus. Man muss sich das mal vorstellen. Wenn sie absteigen, steigen sie zum 7. Mal innerhalb von 28 Jahren ab. Was bedeutet das für so einen Verein? Das ist ja Wahnsinn. Der FC ist einfach nicht mehr das, was er mal war, sondern immer nur auf der Schwelle zwischen erster und zweiter Liga.
Mhm. Gut. Dann.
Gut ist das nicht.
Nein. Also ich denke, da kann man ganz viel zu sagen. Lass es mich vielleicht noch ein bisschen einordnen. Von meiner Seite aus ist es ein Desaster, ein absolutes Desaster. Ich bin da bei dir, dass du kannst eigentlich zwangsläufig jetzt überhaupt nicht absteigen. Ist es für Köln, ist es für den deutschen Fußball sicher auch ein Niederschlag. Bedeutet aber auch trotzdem, dass man sich das vielleicht nochmal von vorne angucken muss, das ganze Konstrukt. Und die Wahrheit ist eben auch, du hast es angesprochen, dass Protagonisten wie Werle, Fee, Held und Co. Ganz maßgeblich daran beteiligt waren, dass dieser Verein finanziell an einer Stelle gelandet ist, die, so hat es Christian Keller ja auch beschrieben, insolvenzgefährdend war. Und wenn du da kurz davor stehst, dann gibt es ja immer zwei Möglichkeiten. Entweder du sparst und du musst sparen, und das bedeutet dann aber auch, ist es richtig, an Beinen zu sparen, oder ist es vielleicht aber auch besser, an der Infrastruktur ein bisschen zu sparen und die Beine erstmal auch zu stabilisieren? Die Frage kann und muss man stellen. Jetzt ist es aber auch wohl augenscheinlich so, das hat Christian Keller zumindest so gesagt, dass er ein Drittel der Kosten sparen musste. Und das geht natürlich dann auch schwerlich damit, dass du 5 Buntstifte irgendwie nicht mehr genehmigst oder 3 Brötchen für die Presseveranstaltung dann doch wieder zurückziehst. Und es gibt nur Knäckebrot. Ich glaube, da braucht es dann schon ein paar Veränderungen. So, und ich glaube, was will man jetzt? Will man weiter die Folklore bedienen? Und dann ist es eben so, dass der 1. FC Köln den Fans gehört, oder geht man dann doch den Weg des Investors? Das, was man in Köln nicht hören möchte, um eventuell weiter überhaupt erstmal grundsätzlich erstligatauglich zu bleiben. Und da brauchst du einfach Geld für. Es ist die Frage, ist das jetzt nun der Heilsbringer? Man hat das gesehen, wo das auch mit Investoren hinführen kann. Aber de facto ist es ja auch so, dass der VfB Stuttgart Investoren drin hat. Ist es auch so, dass andere große Vereine wie Bayern München und, du kannst jetzt alle aufzählen, die waren jetzt noch nicht unbedingt so wahnsinnig vom Abstieg bedroht. Beim VfB sieht es ein bisschen anders aus. Jetzt haben sie aber eine Finanzspritze gekriegt. Mit Porsche ist da jetzt auch jemand drin, der so ein bisschen Geld hat. So, das ist eine Frage, die man sich dann stellen muss. Ist das, wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Wenn man aber Christian Keller für alles Mögliche verantwortlich macht, finde ich das zu cheap. Ich finde auch, dass da der ein oder andere wahrscheinlich einen richtig guten Job gemacht hat, wenn es rein ums Finanzielle geht. Man kann sich die Frage stellen, muss es so sein, dass ein Sportgeschäftsführer, und das ist die entscheidende Frage, sich zu finanziellen Dingen äußert? Oder ob es das nicht der Job des kaufmännischen Geschäftsführers, nämlich in dem Fall Philipp Thürhoff ist, der dann diese Dinge in die Hand nimmt, und Christian Keller kümmert sich rein um das Sportliche, so wie das ein Sportchef dann eben einfach auch tut. Jetzt hat Christian Keller natürlich auch eine unternehmensberaterische Vergangenheit, und deshalb ist er da auch mit drin. Aber ich glaube, hier werden Dinge miteinander vermischt, die man nicht vermischen kann. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dass der Vorstand augenscheinlich nicht richtig gut kommuniziert hat. Also das, was da alles auf den Weg gebracht wurde beim 1. FC Köln. Und dass man, und jetzt schließe ich dann auch eingepreist hat, dass der FC eventuell in die zweite Liga muss. Dass man die finanziellen Einbußen dann auch kompensieren kann. Dass das den Fans jetzt erstmal nicht gefällt, das ist sonnenklar. Mir übrigens auch nicht. Mir blutet auch das Herz, wenn ich nächstes Jahr nach Elbersberg fahren muss. Wobei das ja noch schön ist. Aber es ist wirklich, auch das ist eingepreist, und dann muss man sich überlegen als Fan, wollen wir weiter diese Fahrstuhlgeschichten machen? Wollen wir weiter eigentlich ein Business unterstützen, das eigentlich insolvent ist? Oder wollen wir ein gesunder Fußballclub werden, der weiterhin den Fans gehört? Da muss man sich dann entscheiden.
Ja, und wieder mal haben wir es geschafft, dass 20% des Podcasts über den 1. FC Köln gehen.
Und die anderen 20% über den HSV, weil da sind wir nämlich...
Das können wir gleich, das halte ich viel kürzer, als du das jetzt gerade geschafft hast.
Gut.
Ich kann dazu nur einen Satz sagen. Natürlich kann sich ein Finanzgeschäftsführer zu Finanzen oder sollte sich dazu äußern. Aber klar muss der Sportgeschäftsführer mit dem Geld arbeiten, was er zur Verfügung hat. Und deshalb hat es ja schon Auswirkungen auf seine Arbeit. Aber auch da sind natürlich Fehlentscheidungen getroffen worden. Ich fand Adam ja keinen schlechten Stürmer in Hoffenheim. Aber ein 4-Jahres-Vertrag zu diesen Konditionen ist dann auch zu viel. Also die Mannschaft, die man für das Geld, das man hatte, ist, glaube ich, auch nicht richtig gut zusammengestellt. Da kam dann eine Menge dazu, wie ein schlechter oder ein schwerer Saisonstart, auch von den Paarungen her. Und man hatte vielleicht auch jetzt nicht das Spielglück. Aber das, was ich am Samstag gesehen habe, war absurd grotesker, schlechter Offensivfußball. Und wie es jetzt aussieht, mir fehlt gerade ein bisschen die Fantasie, wie man 5 Punkte auf Bochum aufholen möchte. Natürlich kannst du die beiden Heimspiele noch gewinnen, dann musst du aber davon ausgehen, dass Bochum gar nichts mehr holt. In Mainz, du kannst dich hinten reinstellen, das fällt ihnen im Moment anscheinend auch leichter, als selber das Spiel zu machen. Aber normalerweise, wenn du die beiden Formkurven nimmst, musst du fast Angst haben, dass Mainz den FC da auffrisst, weil Mainz aus einem ganz anderen Flow einfach rauskommt. Und das ist sehr bitter für die Fans des FCs, aber ich habe es gerade gesagt, wenn man so oft abgestiegen ist in den letzten Jahren, man war ja zwischendurch ab und zu mal in Europa, findest keine Konstanz rein. Auch der Fall mit dem Kassurteil, das haben wir hier auch schon besprochen, das ist einfach amateurhaft gelöst worden von allen Beteiligten. Und deshalb steht der FC gerade da, wo er steht.
Dann gucken wir dahin, wo wir eigentlich nicht hin wollten, weder du noch ich. Und das ist die zweite Liga.
Bleib aber jetzt da.
Du bleibst jetzt da.
Ja.
Hast du dir, also ich habe mich entschieden, bis 26 hier zu bleiben, und du hast dich entschieden, mit deinem HSV schön auch bis 2026 mindestens in der zweiten Liga zu bleiben. Ist das so?
Ich kann es einfach nicht mehr sehen. Ich bin ja selber in der zweiten Liga auch beruflich unterwegs. Ich finde die Vereine geil. Aber ich kann jetzt siebtes Jahr, wir sind jetzt, wenn Kiel und St. Pauli aufsteigen, sind wir der Dino der zweiten Liga. Es ist einfach nur zum Heulen. Und ich hatte ja gesagt, wenn sie jetzt alle Spiele gewinnen, dann steigen sie direkt nur auf. Ich sage jetzt, ich brauche gar nicht mehr zu rechnen, das war's. Herzlichen Glückwunsch an eine ganz abgezockte Leistung von Holstein Kiel. Das finde ich echt beachtlich. Das hätte ich vor der Saison so nicht gedacht. Es gab ja zwei sehr umstrittene Entscheidungen. Ich finde, man kann das Tor abpfeifen, man kann aber auch den Elfmeter geben. Und deshalb finde ich es, wenn ich beide Situationen sehe, finde ich es vom Matchmanagement, das ich hier so oft fordere, finde ich es absolut richtig, dass eine Entscheidung für den HSV und eine für Kiel ausgefallen ist, obwohl man die einzelnen diskutieren kann. Man sieht, dass St. Pauli auch lange nicht mehr so durch die Liga schwebt, wie das der Fall war, aber ganz wichtig in Kiel gewonnen. Und Düsseldorf bleibt beim Erfolgsrezept. Hatten auch Glück, das führt den Elfmeter nicht, dass der zurückgenommen wird, das hätte ich nicht getan. Aber sie sind einfach kalt wie Hundeschnauze. Diese drei Mannschaften werden es jetzt unter sich ausmachen. Und wie gesagt, der Dritte hat, glaube ich, gegen Bochum, wo es danach sieht, im Moment auch alle Chancen. Ja, und beim HSV muss man sagen, ist man im Endeffekt auch zweitklassig. Mehr denn je. Jetzt werden die Leistungsträger gehen. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, ob Steffen Baumgart das Mandat bekommt und dann eine, wie soll ich mal sagen, zweikampfrobuste, resiliente Mannschaft sich zusammenbauen kann. Oder ist es die große Lösung, die gehandelt wird? Ralf Rangnick übernimmt den Sportbereich und den Trainer. Ich glaube schon, dass ihn sowas reizen würde, obwohl er im Moment auch ganz andere Optionen hat und Aufgaben. Aber der HSV so als abgestürzter Riesenclub, ich glaube, das könnte ihm schon gefallen. Und man muss auch sagen, ich habe den letzten Punch am Samstagabend auch einfach vermisst. Diese Bedingungslosigkeit, die ich in Magdeburg gesehen habe, die war einfach nicht da. Es war am Ende dann doch enttäuschend. Und deshalb gehen wir in ein siebtes Jahr zweite Liga. Ich kann es nicht fassen. Wenn ich dann denke, im ersten Jahr gewinnen wir 4-0 am Millerntor, dann führen wir 2-0 gegen Darmstadt im Spiel darauf und lassen uns noch 3-2 schlagen. Wir führen im Jahr darauf in Stuttgart 2-0, sind hoch überlegen, verlieren in der Schlussminute 3-2. Gegen Hannover 3-0 geführt, 3-3. Schiedsrichterentscheidung, kein Elfer gegen Terodde. Aber man muss auch sagen, du hast eben mit Investoren gesprochen. Natürlich hat der HSV mit Schalke und Hannover und Berlin den höchsten Etat. Aber 22 Millionen machen in der Liga nicht so den Unterschied zu 15 Millionen, die vielleicht, weiß ich nicht, so ein Mittelklasseverein hat. Für die anderen ist es immer das Spiel des Jahres. Du musst nach jeder Niederlage damit leben, dass alle schreiben, verkacken sie wieder den Aufstieg. Und sie haben es nie geschafft, die Lücke bei der Innenverteidigung zu lösen, als Vuskovic gesperrt wurde. Das ist für mich ein Skandal, aber man kann sich schon besser verstärken, als es der HSV gemacht hat. Und deshalb bleiben wir am Ende dann auch verdient in der zweiten Liga. Leider, so schwer mir das fällt.
Bleibt dann auch der Architekt der Mannschaft der letzten Jahre, Jonas Bolt? Oder ist es so, dass er dann einfach auch an diesem Punkt vielleicht von sich selber aus oder aber auch gegangen wird, weil man dann einfach auch sagen muss, es gab ein paar Entscheidungen, die sind zu spät gefallen, wahrscheinlich auch die um Tim Walter. Da hätte er doch die ein oder andere Entscheidung viel, viel früher treffen müssen. Er hat den Kader zusammengebaut auf einem Niveau, wo man sagen könnte, es ist wahrscheinlich der beste Kader der zweiten Liga. Dennoch reicht es nicht zum Aufstieg. Trainerdiskussion natürlich auch. Ist Steffen Baumgart, der ja so wahnsinnig herbeigesehen wurde, ist es überhaupt der richtige Trainer für eine solche Mannschaft? Ist die charakterlich überhaupt in der Lage, den Fußball von Steffen Baumgart umzusetzen und letztendlich auch sich damit auseinanderzusetzen, wie ein Jatta zum Beispiel, der nur noch auf der Bank sitzt? Eine zarte Pflanze, der wahrscheinlich dem es vielleicht nicht so gut tut, wenn er die ganze Zeit angeschrien wird. Also auch die Personalie rund um Steffen Baumgart, ist das eine Entscheidung, die jetzt dem HSV wirklich weiterbringt? Also da ist ja viel auf der Strecke noch zu regeln, bis es denn ja, wirklich final entschieden ist, ob der HSV in der Liga bleibt, in der zweiten Ober, oder ob er zumindest noch die Relegation schafft.
Also meiner Meinung nach schaffen sie das auf gar keinen Fall. Ich weiß nicht, ob das mit der Art zu tun hat. Ich glaube, dass Steffen Baumgart auch Jatta oft genug in den Arm nimmt. Und er hat ja auch gezeigt, dass er Spieler entwickeln kann. Ich glaube einfach, dass der Unterschied des Spielstils zwischen Tim Walter und Steffen Baumgart deutlich zu groß ist. Ich finde, dass Tim Walter Riesenverdienste um den HSV hat. Die habe ich hier alle schon aufgezählt. Aber man hätte meiner Meinung nach sich nach der verlorenen Relegation gegen Stuttgart zusammensetzen und da vielleicht trennen müssen. Oder man hätte sich spätestens im Winter trennen müssen. Die andere Alternative wäre gewesen, wir behalten Walter, machen die Saison zu Ende. Ich glaube auch nicht, dass es zum Aufstieg gereicht hätte, weil die immer wiederkehrenden Fehler, die haben wir auch thematisiert in der Defensive. Aber dann nach 4 oder 5 Spielen zu wechseln mit einem komplett anderen Ansatz, war am Ende falsch. Deshalb hat, glaube ich, Jonas Bolt sich am Anfang auch dagegen gewehrt. Und zu deiner Frage nach Jonas Bolt: Er hat den Verein befriedet, er hat Kontinuität reingebracht, er hat finanziell mit Hoover das Ding geregelt. Aber wenn ich 5 Jahre diese Möglichkeiten habe, meinen Kader zusammenzustellen, mit diesen Ausnahmespielern wie Benesch zum Beispiel, dann muss ich in 5 Jahren aufsteigen. Und wenn ich dann nicht aufgestiegen bin, dann sage ich nicht, dass Jonas Bolt einen schlechten Job gemacht hat, aber er war nicht gut genug, um einer Diskussion darum zu entgehen. Und ich würde vom Gefühl her meinen, dass es das am Ende der Saison dann war.
Es gibt eine Mannschaft, das ist wirklich die schlechteste in der Rückrunde, nämlich der SVB in Wiesbaden. Und ausgerechnet, wenn man dann auch noch gesehen hat, wie die in den ersten 45 Minuten auf dem Betzenberg darum geirrt sind, trotzdem ist es so, dass der erste FC Kaiserslautern es nicht geschafft hat, auch nur im Ansatz gegen wie in Wiesbaden die Oberhand zu erlangen und vor allen Dingen dieses Spiel vor allen Dingen zu gewinnen. Und jetzt steht man da, dass der große erste FC Kaiserslautern der dritten Liga entgegentaumelt und auch Friedhelm Funkel das augenscheinlich nicht aufhalten kann. Ein Thomas Heng, der wiederholt vor der Kamera, verstehe nicht, warum er das immer noch darf, die Mannschaft zerlegt, komplett so tutti, also wirklich den nächsten Ausraster hinlegt. Also auch hier die Frage, ist Thomas Heng eigentlich nicht schon längst verlobst, was längst hätte irgendwo anders hingepackt werden müssen? Und zwar rechtzeitig, aber den Sprung hat man ja verpasst. Und ist Friedhelm Funkel vielleicht einfach auch derjenige, der erkennen muss, dass er dann doch besser etwas anderes macht, als solche Traditionsvereine vor dem Abstieg zu retten?
Also wenn Lautern absteigt, wird Thomas Heng, glaube ich, nicht der Architekt für einen Wiederaufstieg sein. Das kann man ganz klar sagen. Ich habe auch hier gesagt, dass der Umbruch viel zu hart war. Dennoch, wenn sie sich halten, glaube ich, dass er eine Chance noch bekommt, weil er hat auch viel richtig gemacht in Lautern. Friedhelm Funkel, haben alle gedacht, das wird ein Selbstgänger, wie sie das auch bei Baumgart gedacht haben. Da siehst du dann, dass Fußball wahrscheinlich dann doch nicht immer so einfach ist. Lautern hat noch 2 Heimspiele gegen Magdeburg und Braunschweig. Ich glaube vom Gefühl her, dass sie sich trotzdem in die Relegation retten. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass Funkel das hinbekommt. Aber es ist halt eben nicht damit gemacht, okay, jetzt kommt Friedhelm Funkel, legt die Hand auf und dann läuft's. Ich sehe im Abstiegskampf, dass Schalke ganz rechtzeitig noch die Kurve bekommt, aus einem zerstrittenen Haufen anscheinend doch noch eine gewisse Mannschaft wird. Ich sehe, dass Braunschweig wahnsinnig fightet, dass das, was Daniel Czerning da leistet, echt sehr, sehr beachtlich ist. Also der Kader wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht war, wie er am Anfang Peter Vollmann angeleistet wurde. Ich glaube, dass Wien trotzdem nach wie vor sehr gefährdet ist. Du hast es gesagt, das sieht jetzt lange nicht mehr so souverän aus wie in der Hinrunde. Rostock ist auch da, Osnabrück ist abgestiegen. Also es ist Wahnsinn, auch der Existenzkampf in der zweiten Liga da unten. Magdeburg auch noch in der Verlosung, aber die haben jetzt mit dem Sieg in Rostock schon einen Schritt gemacht. Ich habe das Gefühl, und da siehst du auch mal, wie schnell das gehen kann, wenn du ja auch Schalke siehst oder Lautern. Also in der zweiten Liga, da muss man auch selbst als Anhänger dann eines großen Traditionsvereins immer auch einen Blick nach unten haben. Ja, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, dass Lautern mindestens Relegation spielt.
Ja, und dann gegen Preußen-Münster. Guten Tag.
Preußen-Münster oder wieder Saarbrücke oder Essen. Da muss man ja auch sagen, also ich glaube, dass Ulm seit gestern durch ist. Ja. Wahnsinn, was die in der Saison spielen. Auch dieses Tor gestern gegen Regensburg. Ja. Ich war gespannt, Regensburg mit Joe Ennox haben immer noch 4 Punkte Vorsprung. Und dann hast du Dresden Anfang tatsächlich am Ende. Jetzt übernimmt der Schwatte. Aber bei Dresden, die haben auch zu lange gewartet, die haben auch den besten Kader, wir haben im HSV gesprochen, dieser Druck ist da auch Wahnsinn, das siehst du, das ist eine Entwicklung im Fußball in den letzten 10, 15 Jahren, dass du in keiner unteren Liga mehr einfach durchmarschierst mit einem spielerischen Ansatz. Ich habe gestern Essen in Mannheim gesehen, die spielen ohne drei ihrer besten Leute, gewinnen da, Saarbrücken hat eigentlich sogar was liegen lassen gegen 10 Mann bei 60 und Preußen Münster hat 2 Niederlagen sich genommen, gestern gewonnen, boah, ich glaube, es gibt übernächste Woche das Spiel Münster gegen Saarbrücken, ist auch geil. Dritte Liga ist auch geil, was da für Vereine mit drin rumlaufen. Also ich soll jetzt mal tippen, dann tippe ich jetzt, es gibt in der Relegation Saarbrücke gegen Lautern.
Was?
Ja.
Aber Saarbrücken hat einfach zum Relegationsplatz mal gemütliche 5 Punkte noch.
Aber sie haben ein Nachholspiel gegen Rot-Weiß Essen jetzt am Mittwoch. Fair. Wenn sie das gibt, sind es 2 Punkte und dann können sie diesen Rückstand gegen Preußen Münster selber aufholen.
Gut, das Orakel in der Box, Thomas Wagner, will ich ja natürlich nur dann bemühen, wenn ich es wieder rauslasse, freilasse und dann... Ja.
Hast du gestern Coventry gegen Manchester United?
Völlig wahnsinnig. Also daran sieht man wieder, wie bitter Fußball sein kann. Und ja, es ist auch so, dass du ja, dieses WhatsApp ist ja quasi auseinandergeplatzt.
Ja. Weil Coventry habe ich geschrieben.
Coventry.
Für die, die nicht gesehen haben. Bis zur 71. führt Man United mit 3-0. Dann macht Coventry das 3-3 mit Traumtoren teilweise und schießt in der 121. durch Victor Torp das 4-3. Und nur weil sich der Vorlagengeber nicht die Fußnägel geschnitten hat, zählt dieses Tor nicht. Und dann ist der Fußball halt auch wieder bloody hell, einfach nur scheiße, weil am Ende gewinnt dann doch Manchester United. Und ich hätte es Coventry so gegönnt. Was muss das für ein Wechselbad sein, wenn du als Coventry-Fan, der in seiner ganzen Vereinshistorie einen einzigen Titel gewonnen hat, glaube ich irgendwann in den 70er Jahren, den FA Cup, was musst du da mitmachen? Und ich finde es scheiße, dass es am Ende nicht belohnt wurde, aber was für ein geiles Fußballspiel. Wahnsinn.
Da sind wir wieder in England. Ich sag's doch. Also, es ist ein harter Bruch, wenn man dann irgendein englisches Spiel gesehen hat und dann switchst du wieder rum in den deutschen Fußball und siehst, was da so ein Gegurke ist.
Naja, gut, aber Mike, da muss man fairerweise aber auch sagen, Arsenal gegen die Bayern ausgeschieden, West Ham gegen Leverkusen ausgeschieden. Also, ich sage auch grundsätzlich, das ist ein anderer, schnellerer Fußball. Aber die Woche war jetzt nicht dazu angetan, zu sagen, dass die Bundesliga viel schlechter als England ist. Das gehört dann auch zur Wahrheit dazu.
Ja, gut, okay. Wenn man das rein nach den Ergebnissen sieht, dann magst du recht haben. Und da ist es dann eben die Wahrheit auf dem Platz. Ich schmeiß auch gleich nochmal was rein hier in das Schwein.
Hast du dir eigentlich bei der EM 88, hast du dir auch das Trikot irgendwo, hast du dir was abgewischt damals?
Ja, das von Basten, das habe ich noch in meinem Schrank liegen. Das war mein Hero bei der EM 88. Es war dann auch so ein bisschen die Zeit der letzten niederländischen Heroes. Bis auf einen, der durfte dann 1990 noch Rudi Völler in die Locken spucken. Aber danach wurde ja die Mannschaft nochmal zu großen Teilen der Niederlande, also dem Europameister, dann auch neu aufgeladen. Aber Marco van Basten war immer, also ich fand ihn immer, ich finde es so schade, dass er im Moment, also er spielt im Moment ja keine Rolle. Aber den könnte ich mir auch nochmal vorstellen als großen Trainer irgendwo. Hätte ich mir zumindest gewünscht.
Naja, war ja bei Ajax und beim
Verband. Das weiß ich wohl, ja.
In Funktionärsrolle, ne? Auch Ruud Gullit ist ja auch abgetaucht von dieser großen Mannschaft, die erste Spiel übrigens gegen die Sowjetunion verloren hat in Köln. Wassily Ratz hieß der Torschütze damals. Sind ja mit unfassbar Glück gegen die Iren weitergekommen durch diesen abgefälschten Schuss von Koeman, den Wim Kieft irgendwo da noch ins Tor untergebracht hat, nachdem die Iren England geschlagen hatten und halb Stuttgart leer getrunken haben. Wir sind in der Vorrunde gegen Italien, Dänemark und Spanien relativ souverän weitergekommen. Rudi Völler Doppelpack, nachdem er verletzt war, waren schon viele der Spieler von 90 dabei. Plus Matthias Herget, den fand ich immer so einen meiner Lieblingsspieler. Was für ein geiler Libero. Und dann im Halbfinale haben wir gegen die Niederlande verloren. Ronald Koeman, das habe ich eben gesagt, hat sich mit dem Trikot von Olaf Thon den Allerwertesten abgeputzt. Und da sieht man auch, wie die Geschichte teilweise urteilt. Eike Immel hat ein völlig solides Turnier gespielt und es hieß dann, ja, konnte der den Ball nicht halten, aber Van Basten hat einen Elfmeter gegen Kohler rausgeholt und hat gegen ihn das Tor erzielt. Das würde auch reichen, um Jürgen Kohler, der natürlich ein absolutes Idol und ein Weltklasseverteidiger war, auch mal anzuzählen gefühlt. Ja, und deshalb muss man am Ende sagen, auch mit diesem Traumtor von Van Basten, da diese Volleyabnahme über Dasaev, obwohl auch die Sowjetunion damals einen Elfmeter durch Belanov verschossen hat, war schon ein würdiger Europameister mit Van Breukelen, mit Kuhmann, mit Fahnenbuch, mit Rijkaard, Krulit, Van Basten, Van Aale, Van Tichelen. Das war schon eine starke Mannschaft, die es da unter Rinus Michels vielleicht einmal geschafft hat, das beiseite zu legen, was bei holländischen Nationalmannschaften ja ganz oft beim Turnier ist, dass sie dann irgendwann auch einen Lagerkoller bekommen.
Ah, der Lagerkoller. Stimmt, stimmt. Sind eigentlich bei der EM Frauen zugelassen? Weißt du was?
Du meinst im Mannschaftshotel oder was?
Ja.
Hoffe ich doch mal, oder?
Ich weiß das nicht, wie Julian das nagelt. Also.
Wie kommst du
denn? Nein, die Fenster zunagelt, meinte ich doch. Also, wie ich darauf komme, ich erinnere mich an diese ganze Historie von Kollerlager und was da so passierte. Da gab es ja
von. Ah, okay, ja, ja, stimmt. Ja, ja. Da gab es ja dann immer so, gerade bei der WM 94, wo auch die Macht der Spielerfrauen, Frau Ilkner, Frau Hessler, Frau Effenberg und alles, ja, ja, das ist schon klar.
Da gab es ja auch von Franz Beckenbauer, Gott hab ihn selig, da gab es ja auch anschneidende Änderungen damals, hat Franz Beckenbauer ja da tatsächlich auch dafür gesorgt, dass das alles etwas modernisiert wurde.
Journalisten auch nicht mehr so nah dran waren. Das war dann damals schon auch ein bisschen 86 bei der WM, das war das letzte Mal, dass die Journalisten mit den Spielern unter einem Dach leben durften. Ne? Aber einen müssen wir natürlich auch noch, einen der ganz Großen im deutschen Fußball, von ihm müssen wir uns leider verabschieden.
Ja, das
Bernd
stimmt.
Hölzenbein.
Bernd Hölzenbein, wenn man aus Hessen kommt, und wir haben das ja schon mal geklärt, du kommst ja eher von der pfälzischen Seite des Westerwaldes, ich von der hessischen Seite des Westerwaldes.
Moment, ich komme von der rheinischen Seite des Westerwaldes.
Ohoho, okay, alles klar, oh, da weht jetzt aber ein eisiger Wind durch meinen Podcast-Vertrag. Also, gut, sei es drum. Wenn man also von der hessischen Seite des Westerwaldes, weil man es darauf beschränken kommt, dann hat man vielleicht nicht so den Fanbezug zu Eintracht Frankfurt, aber man hat natürlich einen Bezug. Und ich weiß noch, dass in meiner Grundschule in jedem Fall 95% derer, die Fußball mochten, in jedem Fall Eintracht Frankfurt-Fans waren. Und da gab es eigentlich nur drei. Da gab es Nickel, Grabowski und Bernd Hölzenbein. Alle anderen waren im Grunde genommen eigentlich völlig egal. Total unterschiedliche Spieler, aber auch dieser Bernd Hölzenbein, Weltmeister von 74. Und da gab es ja eine Szene, Elfmeter oder nicht, sag's uns.
Also erstmal würde ich Bruno Petzai nicht ganz vergessen, diesen Weltklasse-Verteidiger, damals auch leider viel zu früh verstorben bei der Eintracht. Erstmal noch kurz zur Eintracht, der hat ja 160 Bundesliga-Tore geschossen, ist damit der Rekordschütze. Symptomatisch für ihn als Schlitzohr war diese Szene auf dem Weg zum UEFA-Pokalsieg 80, als in der zweiten Runde eigentlich schon alles zu Ende war, gegen Dinamo Bukarest. Und er sitzt am Boden auf dem nassen Rasen und schlägt praktisch so die Hände auf und der Torwart, man kann sich das anschauen, lässt den Ball aus der Hand fallen. Und er reagiert einfach mit seinem Kopf und köpft diesen Ball rein. Vielleicht mit das wichtigste Tor auf diesem Weg. Das war halt Bernd Hölzenbein auch. Ja, und ich habe den Videotext der Niederländer gesehen. Die haben wirklich geschrieben, Schwalbe Hölzenbein gestorben.
Ja.
Und ich habe mir die Szene so oft angeschaut, ich kann es immer noch nicht sagen. Also er kommt mit hohem Tempo auf Wim Jansen zu, der, finde ich, schon relativ rücksichtslos grätscht. Aber er sucht auch den Kontakt. Es ist für mich kein absolutes Foulspiel, es ist für mich aber auch keine absolute Schwalbe. Es ist irgendwas dazwischen. Und deshalb hat Bernd Hölzenbein immer gesagt, es war ein Elfmeter, weil der Schiri hat ihn gepfiffen. Ich glaube, so kann man es als Sieger, kann man es so bewerten. Als Niederländer wäre ich wahrscheinlich auch ziemlich sauer gewesen. Wobei die Niederländer dieses Finale, glaube ich, schon auch durch ihre Arroganz damals verloren haben. Weil sie eigentlich die beste Mannschaft des Turniers waren. Ja, und Bernd Hölzenbein war einer von zwei Frankfurtern. Er war auch bei der Europameisterschaft dann 76 noch dabei. Und er hat auch diese wunderbare Mannschaft Anfang der 90er gebaut, die dann in Rostock unfassbarerweise den Meistertitel nicht gewonnen hat. Aber ich würde sagen, du hast es wunderbar eben gesagt, Dr. Hammer, Bernd Nickel, der schussstarke Mittelfeldantreiber, Grabowski, Jürgen Grabowski, der größte Eintracht-Spieler als, wie soll man das sagen, als Herz, Seele und Hirn. Und dann Bernd Hölzenbein als Torschütze und Schlitzohr. Was für eine Troika. Und dann kann man traurig sagen, jetzt sind sie hoffentlich dann wieder vereint.
Natürlich sind sie das. Und gerade Bernd Hölzenbein ist ja, es gibt ja so ein dickes Buch, das ich mit mir rumschleppe. Da sind alle möglichen Zitate drin, da sind Dinge drin, die mich irgendwie inspiriert haben. Keine Ahnung. Und es gibt so zwei Sätze von Bernd Hölzenbein, die ich wirklich auch in diesem Buch verewigt habe. Der eine ist, das Spiel war nicht schlecht, es sah nur so aus. Sehr, sehr trocken hat er das mal gesagt.
Und sehr wahnsinnig guter Spruch.
Und es gibt einen zweiten und da ist dann tatsächlich auch wieder so das, was du gerade eben angesprochen hast. Hoffentlich sind diese ganzen alten Recken daran. Merken wir ja auch, dass wir so ein bisschen silberrückig geworden sind über die Zeit. Die sind nämlich alle nicht mehr so richtig da. Aber Bernd Hölzenbein hat mal gesagt, wenn Beckenbauer gesagt hat, 1 und 1 ist 3, dann war das halt so.
Franz Beckenbauer, ja. Und was für ein wunderbares Zitat oder was für wunderbare Zitate von Bernd Hölzenbein. Und damit folgt er seinem Nationalmannschaftskapitän und Weltmeisterkapitän. Mögen sie alle diese großen, wunderbaren Fußballer in Frieden ruhen.
So sei es. Und ich danke dir für einen wunderschönen Podcast, der sehr viel Freude gemacht hat. Und ich könnte mich dran gewöhnen, dass ich dich einfach immer in dieser Schatulle hier mit mir trage und dich dann immer rauslasse, wenn, guck mal, warte mal, ich kann dich mal aufmachen. Warte mal, ich kann dich nochmal, so klingt das, wenn ich die aufmache, so, ne? Dann kommt er raus und dann.
Aber du weißt jetzt, der Geist ist aus der Flasche und jetzt kannst du ihn nicht mehr einfangen.
Ja, das stimmt. Aber ich danke dir trotzdem einfach, dass du den großen Spaß mitgemacht hast und das Equipment kann wegbleiben. Es war eine sensationelle, schöne Folge. Eigentlich lass doch das Equipment weg. Lass es einfach weg.
Dann ich hoffe, dass die Zuschauer oder Zuhörer uns das verzeihen und ich verspreche am Montag wieder Top-Tonqualität beim Technikchef.
Wunderbar. Technikchef, du hast es gehört. Du musst das alles wieder heile machen, du arme Sau. So, dann allen einen schönen Restmontag und wir hören uns wieder in der nächsten Woche, wenn es heißt
Eier. Wir brauchen Eier.